Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in das Wochenende. Samstag und Sonntag sind gut geeignet für ein paar tiefgründigere Gedanken zum Zustand der europäischen Volkswirtschaften. Denn es geht ja bei den Themen wie Brexit, EZB und Schuldenpolitik in Wahrheit immer um unser Geld, unseren Wohlstand und unsere Zukunftsperspektiven. Ich habe mit dem ehemaligen Präsidenten des IFO-Instituts und Bestsellerautor Professor Hans-Werner Sinn gesprochen. Und ich wünsche Ihnen nun beim Zuhören dieses Gespräches Freude und Erkenntnisgewinn. Hallo Herr Sinn, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Steingart.
Noch 200 Tage, dann verlässt Großbritannien die Europäische Union. Ein ungeordneter Brexit wird immer wahrscheinlicher. Müssen wir uns auf ökonomische Turbulenzen einstellen?
Auf jeden Fall müssen wir uns einstellen auf eine schwerwiegende Handelsbeschränkung, denn in dem Fall würde ja ein normales Zollregime greifen. Die Waren aus Großbritannien würden wie Waren aus Drittländern mit einem Zoll versehen. Und umgekehrt würden das die Briten genauso tun. Es käme zu einem Absturz des Pfundes, weil es eine plötzliche Kapitalflucht gäbe, wenn sich das abzeichnet. Das wären dann auch Turbulenzen.
Aber warum soll das Kapital eigentlich flüchten, wo sich doch in London als Finanzplatz eingerichtet hat, auch außerhalb der Eurozone schon vorher ja?
Naja, also weil der ungeordnete Austritt eben eine nachhaltige Belastung der britischen Wirtschaft bedeutet, die dann erst einmal neue Handelsbeziehungen in der ganzen Welt finden muss, um den Handel mit Europa großenteils zu ersetzen. Es käme ja insbesondere bei britischen Firmen, die da im Zuge einer Handelskette irgendwelche Zwischenprodukte herstellen, zu enormen Einbrüchen, weil die Hersteller aus anderen Ländern dann neue Lieferanten suchen würden. Wenn die Briten weg sind, kriegen wir ein neues politisches Gleichgewicht in Europa und es wird dann die Gefahr entstehen, dass wir eine Handelsfestung hier im Laufe der nächsten Jahrzehnte aufbauen. Das ist nichts Plötzliches, aber umso gravierender.
Denn der Gedanke des Freihandels und überhaupt so ein bisschen der Animal Spirit, wie Keynes das nannte, kam ja von der britischen Insel. Und jetzt sind wir Festlandeuropäer ein bisschen mit uns und unserer Neigung, der französischen, aber vielleicht auch in Deutschland, vorhandene Neigung zur Planifikation alleine.
Ja, so ungefähr ist das. Ich meine, ganz konkret, die Machtverhältnisse ändern sich auch dadurch, dass die Stimmverhältnisse im Ministerrat verändert werden. Bislang gilt ja, dass eine Ländergruppe, die 35% der Bevölkerung der EU auf sich vereint, nicht überstimmt werden kann. Diese Regelung, die seit dem Lissabon-Vertrag gilt, bedeutete, dass zwei wichtige Ländergruppen die Sperrminoritäten hatten. Zum einen die nördlichen Länder, wenn ich Großbritannien, Holland, Deutschland, Österreich und dann alles, was echt im Norden ist, dazu rechne. Die hatten 39% der Stimmen und haben es immer noch, oder der Bevölkerung und damit des Stimmgewichtes. Und die Mediterranen haben 38% der Bevölkerung. Beide Ländergruppen konnten also ihre Sperrminorität notfalls in die Waagschale werfen.
Es war eine Balance of Power. Eine Balance of Power hat geherrscht, die jetzt durcheinander gewirbelt wird.
So ist das. Denn die nördlichen Länder gehen, wenn Großbritannien weg ist, auf 30 runter, liegen also deutlich unter der Sperrminorität. Und die Mediterranen gehen auf 43 hoch. Und das bedeutet eben, dass in Zukunft also ganz andere Verhältnisse in der EU herrschen werden, was das Thema Protektionismus betrifft. Denn man kann mal unterstellen, dass die nicht mehr wettbewerbsfähigen Industrien Südeuropas und auch großenteils Frankreichs ein starkes Interesse haben an Schutzzöllen.
Italien verlässt nicht die Europäische Union, aber in irgendeiner Weise ja doch, weil es hält sich an keine der Verabredungen. Es werden Schulden aufgenommen, als gäbe es kein Morgen und kein Übermorgen. Es werden populäre Versprechungen gemacht. Denken Sie, dass von dieser neuen italienischen Regierung eine Gefahr für die Stabilität in Europa ausgeht?
Ich denke ja, denn im Wahlprogramm steht ja eindeutig und im Regierungsprogramm, dass man ein besseres Sozialsystem einführen möchte mit einer Art Bürgergeld. Das kostet sehr viel Geld und dann sollen gleichzeitig die Steuern gesenkt werden.
Das ist so eine Art leistungsfreies Grundeinkommen auf Italienisch.
Ja, genau. Also es ist so radikal nicht, wie es sich anhört. Das ist dann ungefähr das deutsche System, aber es kostet eine Menge Geld für die Italiener. Das hat die Cinque Stelle den Süditalienern versprochen und die Lega hat den Norditalienern eine Steuersenkung versprochen. Das beides passt ja nicht zusammen. Das bedeutet für sich genommen 5% zusätzliches Budgetdefizit relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Und sie hatten letztes Jahr schon 2,5% Defizit, dann sind wir also bei 7,5% rechnerisch, wo nur 3% in äußersten Notlagen einmal erlaubt seien.
Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der italienischen Fiskalpolitik, auch schon vor Bildung dieser neuen Regierung, und der Geldpolitik von Mario Draghi?
Ja, sicher. Diese Zentralbankpolitik hat ja nun ganz maßgeblich jene Länder entlastet, die sich stark verschuldet haben.
Ermuntert geradezu, nicht nur entlastet, ermuntert doch auch, das zu tun.
Ja, ein funktionierender Kapitalmarkt braucht ja eigentlich die Sorge der Anleger um den Konkurs des Schuldners. Die Anleger müssen schlaflose Nächte haben bei der Vorstellung, dass sie jemandem das Geld geben, der es dann nicht zurückzahlt. Und wenn sie befürchten, dass da eine solche Gefahr besteht, dann verlangen die Anleger höhere Zinsen. Und diese höheren Zinsen veranlassen dann wieder die Schuldner, doch zurückhaltend mit der Kreditaufnahme zu sein. Das ist Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt ein privater Kapitalmarkt und eine Föderation in Europa, wenn es um öffentliche Schuldner geht, funktionieren kann. Jetzt hat man aber durch die gegenseitigen Schutzversprechen, insbesondere durch das OMT-Programm und auch durch das QE-Programm, das 2015 anfing, das Staatspapierkäufe für 2000 Milliarden Euro bedeutete, letztlich den Weg in die Sozialisierung der Schulden getan.
Eine angstfreie Zone sozusagen ist entstanden, weil niemand mehr Angst vor der Staatspleite oder vor der Unterversorgung mit Kredit sein muss.
Genau. Das ist ein guter Begriff, den Sie da gewählt haben. Eine angstfreie Zone. Das ist im Moment einmal beruhigend. Alles scheint prima zu sein. Die Länder kommen wieder an Kredit heran. Aber die Konsequenz ist ja, dass sie sich im Übermaß verschulden, dass sie letztlich Schuldscheine statt Güter in die Welt verkaufen, um davon ihre Importe zu bezahlen. So schön das im Moment ist, es ist keine dauerhafte Lösung, sondern es führt langfristig natürlich zu immer mehr Instabilität. Das ist so, wie wenn Sie einen Nachbarn haben, der in Schwierigkeiten ist, der kriegt von der Bank kein Geld mehr und jetzt kommt er zu Ihnen und bittet Sie um Bürgschaften. Sie geben die Bürgschaften, dann kriegt er wieder Geld von der Bank. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Der Nachbar kann wieder in Urlaub fahren, kann sich ein neues Auto kaufen, dann ist es doch alles prima. Das Problem ist nur, dass die Überschuldung, die ja die Ursache der ursprünglichen Schwierigkeiten war, dann noch zunimmt. Das kann nicht die Lösung für Europa sein. Jeder muss sich um seine eigenen Finanzen kümmern und wir können also nicht den Weg der Vergemeinschaftung gehen. Solche Vergemeinschaftungswege führen immer letztlich in eine unhaltbare Situation. Denken Sie nur an die ersten Jahrzehnte der USA, als Alexander Hamilton, der erste Finanzminister, 1791 die Schulden der Einzelstaaten sozialisiert hatte. Gingen die Spreads auch runter. Schuldenkrise schien vorbei. Jeder konnte sich wieder verschulden. Die Folge war, dass zwar zunächst ein wundervoller Boom entstand durch die exzessiven Ausgaben der Staaten für die Infrastruktur und alles Mögliche, aber dieser Boom wurde zur Blase. Die Blase platzte 1837 und in den nachfolgenden 5 Jahren sind 9 von damals 29 Staaten und Territorien pleite gegangen. Nichts als Hass und Streit war entstanden durch den Versuch, eine kurzfristige Finanzkrise zu vermeiden durch die Schuldensozialisierung.
Das heißt, die Geschichte des Mario Draghi kann jedenfalls sein, dass sie später neu erzählt werden muss.
Ja, die muss mit Sicherheit neu erzählt werden.
Der Mann wird ja im Moment als Retter des Euro gefeiert. Womöglich ist er, wenn Sie recht haben und die historischen Beispiele sich wiederholen, womöglich der Totengräber.
Naja gut, das ist ein hartes Wort, aber richtig ist, dass dieses QE eine langfristig unverantwortliche Politik ist.
QE, erklären Sie nochmal kurz, das Aufkaufen sozusagen der Notenbank, die wird Akteur am Kapitalmarkt, sie kauft Anleihen auf, sie kauft auch Aktien auf und sie pumpt auf diese Art künstlich geschaffenes Notenbankgeld in die Märkte, richtig?
Ja, richtig. Aber dass da Geld in die Märkte gepumpt wird, ist gar nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass dadurch, dass die EZB jetzt in den letzten 3 Jahren für 2000 Milliarden Euro Staatspapiere gekauft hat, die entsprechenden Länder natürlich in der Lage sind, in gleichem Umfang neue Staatspapiere in die Märkte zu drücken, ohne dass sie höhere Zinsen anbieten müssen. Das ist das Problem. Die EZB wird indirekt zum Finanzier der Staaten. Und Deutschland hatte zur Bedingung für die Aufgabe der D-Mark seinerzeit im Maastrichter Vertrag gemacht, dass eine Monetisierung der Staatsschulden verboten ist. Denn uns steckte die große Inflation der 20er Jahre noch in den Knochen. Sie wissen ja, die Hyperinflation bis 1923.
Die letztlich zur Weimarer Republik und ihrem Untergang geführt hat.
So ist das. Und auch Hitler den Weg damals geebnet hat. Und deswegen, damit sich diese Geschichte nicht wiederholen kann, wollte Deutschland unbedingt ein Verbot der Monetisierung der Staatsschulden. Das ist auch in den Maastrichter Vertrag reingekommen, aber das ist dann so kompliziert formuliert und da steht dann so ein kleines Adjektiv drin, dass die Staaten eben nicht auf direktem Wege Staatspapiere kaufen dürfen. Daraus liest dann der Jurist, das dürfen sie dann auf indirektem Wege. Jetzt ist das so, die Staaten emittieren neue Staatspapiere, die werden 10 Tage oder so geparkt bei einer Bank und anschließend kauft die EZB sie auf. Damit ist das Verbot der Monetisierung der Staatsschulden umgangen worden und rein rechtlich fühlt man sich jetzt hier auf der sicheren Seite, was den Maastrichter Vertrag betrifft. Auch der EuGH hat das ja alles abgesegnet, aber die Konsequenz ist eben doch eine unhaltbare Schuldenlawine, die eben angeregt wird durch diese Notenbankkäufe von Staatspapieren.
Die Bundeskanzlerin hat just in dieser Situation Jens Weidmann als deutschen Kandidaten für die Nachfolge von Mario Draghi zurückgezogen. War das Ihrer Meinung nach klug, weil Deutschland ohnehin im EZB-Rat nur die gleichen Stimmrechte wie Malta hat? Oder war das eine, ich sag mal, Sünde wider die Währungsstabilität, weil wir zur Durchsetzung deutscher Überzeugungen, wie Sie sie gerade skizziert haben, in der Eurozone die Autorität dieses hohen Amtes hätten gut gebrauchen können?
Also ich halte es für einen Fehler, denn Weidmann ist ein sehr fähiger, kluger Notenbanker, der Kurs gehalten hat in schwieriger Zeit, nicht zu extremen Meinungen neigte, aber eben doch klar machte, dass die Monetisierung der Staatsschulden als solche nicht in Ordnung ist. Viele dieser Sachen, die da beschlossen wurden, wurden ja gegen den Willen der Bundesbank beschlossen. Es wäre gut, jetzt jemand anderen an der Spitze zu haben. Es ist nicht so, dass der EZB-Chef überhaupt nichts zu sagen hat und dass nur alles vom EZB-Rat bestimmt wird. Richtig ist, dass Weidmann enorme Schwierigkeiten hätte mit der Mehrheit dieser offenbar schuldenwilligen Länder zurechtzukommen. Aber der Versuch wäre es wert und wer, wenn nicht Weidmann, könnte es wagen. Jetzt weiß ich aber nicht, welche Präferenzen Frau Merkel hier in dieser Sache nun wirklich hat. Ihr war es doch in der Krise immer auch lieb, dass die Rettungsaktionen von der EZB ausgehen, statt dass sie das deutsche Parlament hätte damit beschäftigen müssen. Dann hätte sie argumentieren müssen und hätte den Bürgern erklären müssen, warum Deutschland Bürgschaften für andere Länder übernimmt. Aber wenn die EZB unter dem Deckmantel der Unabhängigkeit das macht, dann ist sie ja außen vor.
Als eine Art Schattenhaushalt hat ja die EZB in dieser Eurokrise fungiert, sodass das Budgetrecht des Parlaments, eines der obersten Prinzipien eigentlich unserer Demokratie, hier scheinbar jedenfalls ja nicht zum Tragen kam.
Ja, es wurde teilweise ausgehebelt. Das ist auch die Meinung des deutschen Verfassungsgerichts übrigens zum QE-Programm der Europäischen Zentralbank, dem Vorlagenbeschluss, der im Sommer letzten Jahres den EuGH weitergeleitet wurde, äußert sie sich ja äußerst kritisch bezüglich der Vorgehensweise der EZB und äußert den Verdacht, dass doch die Kläger Recht haben, wenn sie behaupten, dass hier das Budgetrecht des Staates ausgehebelt wird. Wir werden ja in diesem Herbst wohl noch das Urteil des EuGH in dieser Sache vernehmen können. Anfang Oktober steht das Plädoyer des Generalanwaltes an. Da können wir noch alle sehr gespannt sein, wie das ausgeht. Aber ich bin der Meinung, dass das deutsche Verfassungsgericht hier eine korrekte Position eingenommen hat.
Sollte man Jens Weidmann noch unterstützen politisch? Würden Sie denken, dass es lohnt, die Bundeskanzlerin aufzufordern seitens der politischen Parteien, seitens der FDP oder des Wirtschaftsflügels der CDU-CSU, hier doch nochmal in sich zu gehen und diese wichtige Position in Europa nicht an Deutschland vorbeigehen zu lassen?
Ja, das würde ich vorschlagen. Ich halte auch diese Position letztlich für wichtiger als die Position des Kommissionspräsidenten.
Warum?
Ja, weil es um sehr viel mehr Geld geht. Mhm. Um riesige Geldsummen im Vergleich zu dem Budget, über das die EU verfügt. Das ist eine ganz andere Dimension. Das haben die Leute nur nicht begriffen. Sie müssen überlegen, es sind hier Es ist die Geldmenge ausgeweitet worden von etwa 1.000 auf 3.000 Milliarden Euro innerhalb von 3 Jahren. Und es sind Papiere gekauft worden, die das Licht des Marktes nicht gesehen haben. Hier wird eine Art von Dirigismus durch die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank, was sie da kauft und was sie nicht kauft und was sie in welchem Umfang kauft, durchgeführt, welcher zu einer funktionierenden Marktwirtschaft überhaupt nicht passt. Denn nochmal, die funktionierende Marktwirtschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass es Zinsunterschiede gibt zwischen Firmen, zwischen Staaten, länderspezifische Zinsaufschläge für den Fall, dass die Anleger den Verdacht haben, dass da nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit zurückgezahlt wird. Diese Zinsunterschiede sind essentiell. Da sagt die EZB, das sei eine Störung der Transmission der Geldpolitik, wenn es solche Zinsunterschiede gibt. Das Gegenteil ist der Fall.
Wobei Zinsunterschiede haben wir ja schon auch in der Eurozone nach wie vor. Die 10-jährige Staatsanleihe wird von den Investoren mit ganz unterschiedlichen Aufschlägen erwartet.
Ja, da haben Sie recht. Das ist natürlich schon der Fall. Griechenland zahlt 4 Prozentpunkte mehr, Italien 3 Prozentpunkte mehr. Exakt. Als Deutschland. Die Frage ist, sind diese Zinsunterschiede ausreichend?
Spiegeln sie schon sozusagen die wirklich wahre ökonomische Kraft oder Schwäche, ja, eben eines Landes wider? Abschließend würde ich Sie gerne noch fragen, Herr Sinn, gibt es einen Kandidaten aus dem Kreise der Bewerber, wo Sie sagen würden, das wäre meine zweite Wahl, der kann es auch?
Ja, die zweite Wahl wäre für mich Benoît Cœuré, der auch schon im Direktorium der EZB ist. Ihm traue ich ebenfalls eine besonnene und etwas restriktivere Geldpolitik zu. Aber nochmal, das ist für mich die zweite Wahl. Die erste Wahl ist ganz eindeutig Jens Weidmann.
Vielen Dank, Herr Sinn. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Gerne.
Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder auch Kritik, bitte nichts für sich behalten. Einfach mir schreiben. podcast@gaborsteingart.com. Ich wünsche Ihnen noch ein erfreuliches Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart.